Also schon ein bisschen dramatisch, aber schon schön. Ich mag es ja ganz gerne so ein bisschen getragen. Ne? Schönes Stück. Da hat jemand viel Gefühl reingelegt, könnte man meinen. Liebeskummer vielleicht oder Melancholie. Aber es wird euch schwanen, denn ihr wisst ja, worum es in diesem Podcast geht. Der Komponist dieses Stücks kam ganz ohne Gefühlsduseleien aus. Es war ein Algorithmus. Sein Name Jukedeck. So heißt der Anbieter, bei dem man sich per Klick ein Lied errechnen lassen kann. Dazu reicht die Angabe von persönlichen Vorlieben wie Genre, Stimmung, Tempo, Instrumenten. Und schwupps liegt die Maschine los und spuckt einem ein Lied aus, so wie das eben gehörte. Ja, wer die letzte Folge gehört hat, ahnt jetzt, das ist ganz schön viel Arbeit, einem Algorithmus all diese Regeln, die stilistischen Besonderheiten diverser Musikgenres einzuprogrammieren, damit er dann selbst so differenzierte, verschiedene Stücke ausspucken kann. Doch das war gar nicht nötig, dem Algorithmus all das beizubringen. Der Algorithmus lernt selbst. In der ersten Episode der Reihe Künstliche Kreativität ging es noch um Kreativität nach Schema F, also nach Anleitung, nach vorgegebenen und vorprogrammierten Regeln. Heute wollen wir einen Schritt weiter gehen in die Kreativbereiche, die sich zumindest für Menschen nicht mehr mit einem Satz fester Vorgaben nachahmen lassen. Aber für die Algorithmen vielleicht schon. Denn Technologien, die unter dem Oberbegriff Machine Learning zusammengefasst werden, lernen selbst aus großen Datensätzen und abstrahieren ihre Regeln dann ganz eigenständig, teilweise ohne, dass diese noch für Menschen nachvollziehbar wären. Und damit lässt sich nicht nur Musik machen, sondern auch Mode, Kunst, ja sogar Kochrezepte lassen sich so generieren. Und darum geht's in der heutigen Folge von Mensch-Maschine, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Pankow und ich wünsche euch viel Spaß. Falls ihr euch gefragt habt, ob das Intro eigentlich auch von einer Maschine stammt, nein, das hat mein geschätzter Freund und Musiker Johann Niegel geschrieben. Danke nochmal dafür an dieser Stelle, Johann. Ich vertraue da nach wie vor eher menschlichen Fähigkeiten, auch wenn die kreativen Maschinen immer besser werden. Lernende Algorithmen durchflügen ganze Musikbibliotheken, um statistische Häufungen von Tonfolgen, Rhythmen, Instrumentalisierungen und ja, Liedstrukturen zu analysieren. Oder wenn wir von künstlichen neuronalen Netzen sprechen, könnte man statt analysieren vielleicht besser sagen, sich einzuprägen. Die funktionieren nämlich so ähnlich wie so eine Art Memory Foam, in dem die Daten, die sie verarbeiten, Abdrücke hinterlassen. Und diese Abdrücke kann man dann quasi neu ausgießen und hat dann ein neues Stück, ein neues kreatives Produkt. Wenn die also einmal angelernt sind, spucken die auf Knopfdruck eigene Kompositionen aus, die zumindest von Fahrstuhlmusik nicht mehr zu unterscheiden ist. Beliebt sind solche Dienste wie Jukedeck vor allem in der Film- und Clipproduktion, in der stimmungsvolle und vor allem aber natürlich günstige sogenannte Sync-Music für den Hintergrund gefragt ist. Und auch wenn Hollywood-Komponist Hans Zimmer sicherlich durch Jukedeck nicht arbeitslos wird und hoffentlich auch mein Freund Johann nicht, zeigen lernende Algorithmen, wie reine Imitation und Variation bestehender Musikgenres neue Werke erschaffen kann. Werke, die wir, kämen sie von Menschen, als kreative Leistung bezeichnen würden. Auch wenn sie grundsätzlich nichts Innovatives oder Neues beinhalten. Denn auch nicht jedes von Menschen komponierte Stück ist ja ein Paradigmenwechsel der Musikgeschichte. Viele Künstlerinnen und Künstler verdienen ihr Geld mit dem Covern bestehender Kompositionen oder der Imitation von innovationsgesättigten, sag ich mal, Musikstilen wie Schlager oder Dorffestrock. Da gibt's nicht viel Neues, man wendet einfach eingeübte Stile und Schemata immer wieder neu an. Und das kann die KI auch, ohne dabei wirklich was Neues zu erschaffen, einfach indem sie Bestehendes variiert. Lernende Algorithmen reproduzieren also nur Kompositionsregeln. Allerdings werden ihnen diese Regeln nicht durch Menschen vorher einprogrammiert, vorgegeben, sondern sie lernen sie selbst. Und dabei lernen sie auch jene Regeln, und das ist dann ganz interessant, die wir selber gar nicht kennen. Also durch den Abgleich von tausenden Werken erkennt die Maschine auch Figuren und Muster, die Menschen eventuell gar nicht bewusst sind, die sie nur intuitiv beim Nachspielen von bestimmten Musikstilen imitieren. Und da liegt natürlich ein Vorteil von maschinellem Lernen, dass einmal angeeignete Muster beliebig oft in beliebiger Länge und Variantenreichtum reproduziert werden können, einfach auf Knopfdruck in Sekundenschnelle. Und das erlaubt nicht nur genug Filmmusik für jeden Film, sondern auch für jeden Zuschauer, jede Zuschauerin einzeln zu produzieren. Das verspricht zumindest die Software Melodrive. Die möchte das Hörerlebnis für alle einzelnen Hörenden durch sogenannte adaptive Musik individualisieren. Und das finde ich ganz interessant. Also die Vorstellung ist, dass jede Hörerin, jeder Hörer einzeln, je nach Geschmack, nach Situation, nach Erwartung seine eigene Komposition bekommt. Zum Beispiel in Computerspielen. Da will Melodrive die Musik den Handlungen der Spielenden anpassen und damit eine ganz eigene musikalische Dramaturgie des Spielflusses gestalten. So als würde quasi ein Komponist das Erlebnis live für jeden Einzelnen begleiten und dazu improvisieren sozusagen. Und das ist natürlich was Neues, dass lernende Algorithmen kreative Leistungen demokratisieren, individualisieren. Dass jeder und jede ganz eigene maßgeschneiderte Einzelstücke je nach persönlichen Vorlieben und Situation bekommen kann. Das ginge natürlich sonst nicht, wer kann sich schon eine Privatkomponistin leisten, aber das kann die Maschine schon leisten. Und zwar nicht nur in der Musik, sondern natürlich auch in ganz anderen Bereichen. Zum Beispiel beim Project Muse, das ist eine Kooperation von Zalando und Google und die entwirft individuelle Kleider für jeden einzelnen Nutzer. Das könnt ihr einfach im Internet mal durchspielen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Natürlich auch die Link zu all den anderen Beispielen, die ich hier vorstelle. Oder was ich auch ein tolles Beispiel finde, ist Watson Chef. Das ist eine auf Kochrezepte trainierte künstliche Intelligenz von IBM. Und die erstellt für jede Person, die möchte, im Internet einmalige Kochrezepte, je nachdem, was man gerade, ja, zum Beispiel im Kühlschrank hat. Und diese Idee ist grundsätzlich, finde ich, revolutionär. Dass jeder so hoch anspruchsvolle Kompositionsleistungen bedarfs- und interessenspezifisch zugeschnitten abrufen kann. Die Ergebnisse, muss ich allerdings sagen, sind bisher eher enttäuschend, würde ich sagen. Also ich habe das mit Muse mal probiert, aber ob ich mich jetzt als geometrischer Brummkreisel mit statisch, sagen wir mal, riskanten Netzapplikationen verkleiden möchte, es hat mich jetzt noch nicht endgültig überzeugt. Und Watsons extra für mich kreiertes Rezept Bird Pepper Meatballs, die fast ausschließlich aus verschiedenen Chili-Sorten bestehen, erscheint mir jetzt auch nicht so konsummotivierend, sagen wir mal. Und da sind wir dann auch schon an die ersten Grenzen der künstlichen Intelligenz gestoßen. Lernende Algorithmen können nicht erkennen, ob ihre Vorschläge praktikabel sind oder nicht. Ob sie also in der Welt am Ende Sinn machen. Die Maschinen rekombinieren einfach nur statistische Häufungen und haben selbst keine Vorstellung davon, dass die dahinterliegenden Zahlen, die Daten, die Bithäufungen für uns als Geschmack, als Klang, als Stil wahrgenommen werden. Dass diese Kompositionen Affekte und Emotionen evozieren sollen, die miteinander stimmig sein müssen. Computer können nicht schmecken und sie haben auch keine Eitelkeit oder kein Stilbewusstsein, die ihnen Mode näher bringen würden und sie kennen auch keine musikalischen Empfindungen, Euphorien. Und deshalb können sie in vielen Bereichen, wenn überhaupt, nur durch Zufall auch brauchbare Leistungen hervorbringen. Aber witzigerweise sind es dennoch gerade die untauglichsten Vorschläge, die einen auf neue Ideen bringen. Zumindest wenn wir jetzt wieder zur Kunst zurückkommen. Denn viele Kunstschaffende nutzen lernende Algorithmen häufig auch nur dafür, um von sich selbst zu lernen. Es gibt schöne Beispiele, zum Beispiel die Künstlerin Holly Herndon, die hat zusammen mit ihrem Kollegen Matthew Dryhurst eine KI auf ihre Stimme trainiert und lässt sich jetzt bei Live-Performances von diesem angelernten Algorithmus, von dieser KI-Stimme begleiten. Hört euch das gerne mal an. Ich finde nicht nur das Konzept ganz cool, sondern ich mag tatsächlich auch die Musik der beiden ganz gerne. Und Ähnliches gibt's auch in der bildenden Kunst. Vielfach ein Beispiel wäre der Berliner Künstler Roman Lipsky. Der nutzt eine künstliche Intelligenz, um seinen eigenen Malstil analysieren zu lassen vom Computer und dann reproduzieren zu lassen. Und der Witz ist, dass der Algorithmus dabei natürlich auch unbewusste stilistische Eigenheiten des Künstlers erkennt und die dann völlig überzeichnet aus dem Algorithmus wieder hervorsprudeln. Und das nimmt dann Lipsky wiederum als Ausgangsmaterial für neue Werke. Also der Algorithmus weist einen hin oder begleitet einen, coacht einen. Der Algorithmus also so als Sparringspartner in der Kreation von Kunst. Also jemand, der einen reflektiert und wieder zu neuen Ideen bringt. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen schon das Fazit dieser lernenden Algorithmen. Schlussendlich bleibt auch der beflissenste und fleißigste Algorithmus bis heute eher eine Inspiration, denn ein eigenständiger Kreator kreativer Leistung. Letztlich braucht es immer noch Menschen, die zwischen den Imitationen und Variationen bestehender Stile in dem ganzen Output, den die generieren, neue wertvolle Kompositionen und Elemente erkennt, die einen Eigenwert haben, die vielleicht in neue Richtungen verweisen und die man dann als Mensch auch noch weiterentwickeln kann. Ich finde da einen Begriff ganz passend, der sehr häufig in der Kreativitätsforschung oder auch in der Innovationsforschung auftaucht und der heißt Serendipity. Serendipity ist, wenn Neuerungen durch Zufall entstehen. So zum Beispiel wie die Zufallsentdeckung von Penicillin oder des Teebeutels oder von LSD. Serendipity entsteht dadurch, dass man viele Gelegenheiten für Innovation schafft, dass man einfach viel ausprobiert. Davon gibt es natürlich gerade mit Algorithmen dann sehr, sehr viele. Und der zweite Teil der Serendipity ist aber, dass es immer ein waches Bewusstsein braucht, das diese Zufallsentdeckung dann auch identifizieren kann, die dann erkennt und heraushebt und weiterentwickelt. Und diese Aufgabe des Erkennens, des Wachseins, des Bewusstseins obliegt nach wie vor dem Menschen, der das einzelne Ergebnis in einen größeren Kontext, in ein Weltbild einordnen und bewerten kann. Denn nur Menschen haben ein Bewusstsein von der Welt und von sich selbst und davon, was Sinn macht und was nicht. Wenn euch das näher interessiert, könnt ihr auch nochmal in die erste Staffel dieses Podcasts reinhören. Künstliche Kreativität ist also weniger sowas wie automatische Kunst oder automatische Innovation. Ist mehr sowas wie Artificial Serendipity, würde ich sagen. Also künstliche, angeleitete Generation von Zufällen, wo aber immer ein Mensch daneben stehen muss und die Zufälle mit Potenzial erkennen muss. Der Algorithmus sorgt für Inspiration, für Irritation und ist dann für den Menschen ein Ausgangspunkt für neue Ideen. Spannend, und nicht nur aus juristischen Gründen, auch aus ästhetischen und künstlerischen, ist dabei natürlich die Frage, wie ist die Verteilung der Aufgaben, der Kreativleistung bei dieser Kollaboration von Mensch und Maschine? Wer ist hier der Autor? Die künstliche Intelligenz? Die Programmierenden? Die Leute, die die Software dann anwenden? Oder die Autoren der Werke, die durch die künstliche Intelligenz analysiert wurden, angelernt wurden? Wo ist hier die kreative Leistung? Wem stehen Ruhm und Entlohnung zu? Diese Frage stellte sich besonders prominent im Jahr 2018, als die Pariser KI-Kunstgruppe Orvies bei einer Kunstausstellung des Auktionshauses Christie's ein Bild versteigerte und dabei einen Erlös von sage und schreibe $432.500 erzielte, also fast eine halbe Million Dollar. Ein stolzer Preis für ein Kunstwerk im Allgemeinen, aber besonders, wenn man sich dieses Werk anguckt, ein Stück Leinwand, eine Skizze eher, würde ich sagen, nicht mal vollständig bemalt, sehr unscharf, auf der verschwommen ein rundlicher Herr zu erkennen ist. Das Auktionshaus mutmaßte vielleicht ein Franzose, vielleicht ein Kleriker, wahrscheinlich wegen des dunklen Gewandes, nehme ich mal an, und des großzügigen weißen Kragens. Ganz wissen kann man es aber nicht. Denn es gab ihn ja nie, auch wenn die Künstler der abgebildeten Figur einen Namen gaben, Edmund Bellamy. Erstellt hat das Bild ein sogenanntes Generative Adversarial Network, eine besondere Art von künstlichem neuronalen Netz. Und diese Art von Netz oder diese Kombination von Netzen macht sich einen besonderen Trick zunutze, um möglichst originalgetreue Imitate zu erstellen. Es besteht nämlich eigentlich aus zwei Netzen, einem Generator und einem Diskriminator. Der Generator wird mit Datensätzen trainiert. Im Fall von Bellamy waren es 15.000 Porträts aus der Zeit zwischen dem 14. und 20. Jahrhundert. Und auf Grundlage dieses Trainings, ich habe das ja am Anfang schon mal kurz für neuronale Netze im Allgemeinen beschrieben, prägen sich dann Muster in diesem Netz ein, die dann wiederum ausgespielt werden, also so, dass das Netz selbst eigene Bilder kreieren kann, die den gescannten Originalen ähneln sollen. Und dann braucht es natürlich jemand, der sich die Ergebnisse anguckt und dieses Netz nachkalibriert. Das funktioniert nicht automatisch, dass das dann sofort gute Ergebnisse liefert, sondern man muss dann an vielen kleinen Stellschrauben immer nochmal nachkalibrieren, vielleicht auch die Datensätze nochmal verändern. Und das haben viele Jahre lang einfach Menschen gemacht. Die haben sich also angeguckt, was die Maschine so ausspuckt, darunter natürlich auch sehr, sehr viel Müll, und haben dann ausgewählt, was funktioniert und was nicht. So ähnlich wie bei diesem Effekt der Serendipity. Und diese Bewertung der Ergebnisse, um dann den Algorithmus nachzukalibrieren, um ihn dann weiter zu trainieren, dass er noch passendere, noch bessere, noch ähnlichere Ergebnisse liefert, das macht im Falle von Generative Adversarial Networks ein zweites neuronales Netz. Das übernimmt die Maschine also selbst. Und dieses Netz ist dann ebenfalls auf Porträts trainiert und soll unterscheiden, ob es sich beim Output des ersten Netzes um maschinelle oder menschliche Kreationen handelt. Das ist dann der Diskriminator. Die Maschine trainiert sich also selbst. Die eine KI trainiert die andere, könnte man sagen. Und sollte dann irgendwann der Zustand eintreten, dass der Diskriminator getäuscht werden kann, dass er also nicht mehr unterscheiden kann zwischen menschlichen und maschinellen Werken, dann lassen sich die Ergebnisse eben nicht nur von der Maschine, sondern häufig auch von Menschen nicht mehr unterscheiden. Das heißt dann natürlich noch immer nicht, dass die Maschine auf dem Weg gelernt hätte, also durch diese Interaktion gelernt hätte, zu malen oder zu komponieren. Sondern das heißt nur, dass sie sich eingeprägt hat, wie man Bits und Pixel so anordnet, dass sie nicht mehr von einem echten Bild zu unterscheiden sind. Das ist also einfach reine Übung, reine Einübung, Einprägung. Mich erinnert das so ein bisschen an Gespensterschrecken. Ich weiß nicht, ob euch das Begriff ist. Das ist eine bestimmte Schreckenart, die im Laufe der Evolution in Anführungszeichen gelernt hat, sich wie zitterndes Herbstlaub zu bewegen. Also sie sieht nicht nur äußerlich aus wie vertrocknetes Laub, sondern sie bewegt sich auch zitternd, um Fressfeinde zu täuschen, also um sich zu tarnen als Laub. Und auch die Gespensterschrecken wissen natürlich nicht, was Herbstlaub ist oder was Zittern oder Wind, der das hervorruft oder wie das von außen aussehen könnte. Sie machen das ja nicht mit Absicht, sondern das ist einfach ein evolutionärer Lernprozess gewesen. Die graubraunsten und tattrigsten haben immer überlebt, weil sie offensichtlich durch Zufall Laub eher ähnelten. Und so ähnlich funktionieren dann auch so Netzwerke. Sie prägen sich ein, sie werden trainiert, sie haben kein Verständnis dafür, was sie tun. Und trotzdem sind diese sogenannten GANs, diese Generative Adversarial Networks, inzwischen sogar in der Lage, fotorealistische Porträts von Menschen zu generieren, die nie existiert haben. Allein durch das Training mit hunderttausenden Fotografien. In den Shownotes verlinke ich euch da noch ein paar Bilder. Es ist wirklich beeindruckend, auf den ersten Blick zumindest, wenn man dann genau hinguckt und so ein bisschen weiß, wie diese lernenden Netze funktionieren, kann man aber immer wieder ähnliche Fehler finden, zum Beispiel freischwebende Haarsträhnen oder unterschiedlich große Ohren oder besonders schön immer eine ungerade Anzahl von Zähnen. Das versteht nämlich der Algorithmus nicht, warum das komisch sein sollte. Er hat ja keine Vorstellung davon, dass er einen Mensch kreiert, der von seiner DNA wiederum nach bestimmten Regeln komponiert ist, die auch Sinn machen müssen, die auch in der Welt funktionieren müssen. Das kann ein Algorithmus nicht nachvollziehen. Er hat nur gelernt zu täuschen, wie die Gespensterschrecke. Im Foto sind solche Artefakte natürlich sofort als Fehler erkennbar. In der Kunst lassen sich solche Unregelmäßigkeiten jedoch eher verzeihen, gerade wenn es sich um so eine verwaschene Skizze handelt wie bei Bellamy oder um abstrakte Kunst. Dennoch vermute ich, dürfte der hohe Auktionserlös für ein KI-Gemälde die Ausnahme bleiben. Bezahlt wurde ja hier weniger für das Bild als für seine originelle Entstehungsweise, also das erste KI-Bild zu sein. Was wiederum auch nicht ganz stimmt, es gab natürlich auch schon viele andere KI-Bilder vorher, besonders prominent das Bild The Next Rembrandt, das 2016 ein Porträt im Stile Rembrandts produzierte, das von einem Original-Rembrandt tatsächlich nicht mehr zu unterscheiden war, das auch wirklich gemalt war, also von einem 3D-Drucker in vielen Lagen Ölfarbe auf Leinwand aufgezogen wurde. Zwar waren die Konturen deutlich klarer und das Bild in sich vollständig und anatomisch korrekt und auch wirklich ohne Fehler. Allerdings habe ich mir mal die Dokumentation zum Entstehungsprozess genauer angeguckt. Ja, und da gibt's an bestimmten Stellen einige Lücken, die nahelegen, dass die erstellenden Wissenschaftler bei der Komposition stark nachgeholfen haben. Und dabei ist natürlich genau das der Witz, dass Algorithmen nicht in der Lage sind, die Welt zu imitieren, also ein realistisches Szenario abzubilden, weil sie die Welt, die Menschen, die Realität gar nicht kennen, keine Vorstellung davon haben. Wen diese Frage näher interessiert, der kann auch in die erste Staffel nochmal reinhören. Da erkläre ich nochmal genauer, warum Computer kein Verständnis von der Welt entwickeln können. Aber das nur am Rande. Zurück zu Bellamy. Also bei zukünftigen Werken mit ähnlichen Algorithmen würde dieser Einmaligkeitswert, das erste Bild zu sein, entfallen. Auch schon das zweite von diesem Algorithmus gezeichnete Bild wäre dann nur noch ein serieller Kunstdruck mit variierenden Motiven. Ein bisschen so wie die Spirographenzeichnungen, die ich in der letzten Folge beschrieben habe. Denn ohne Autor fehlt dem einzelnen Bild seine Originalität, sein künstlerischer Mehrwert. Denn es kann nicht mehr als Produkt eines Eindrucks, eines Affekts, einer Absicht oder eines Schaffensprozesses gelesen werden. Es fehlt ihm die Intentionalität. Und ohne diese Absicht, ohne die Intentionalität bleibt ein Bild halt einfach nur Form und Farbe, ein Muster, vielleicht hübsch anzusehen, aber doch ohne die Fähigkeit, die Erfahrungswelt der Kunstschaffenden im Betrachtenden neu hervorzurufen. Oder kurz gesagt, eine Kunst ohne Autor ist emotionslos. Oder? Und darum geht's in der nächsten Folge von Mensch-Maschine. Um die Frage, können Algorithmen auch neue Eindrücke, neue Erfahrungswelten, neue Assoziationen, neue Affektionen bei den Betrachtenden erschaffen, ohne zu wissen, was sie tun. Also ohne Autor, ohne künstlerische Absicht. Vielleicht schon, darf ich verraten, aber ganz anders als menschliche Kunst das tut. Was das genau bedeutet, erkläre ich in der nächsten Folge aus der Reihe Künstliche Kreativität in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut.